Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig.
Herzlich willkommen zum 50. Geldtipp-Podcast. Sagen
Stefanie das Pferdchen
und Ralf der Fuchs. Ja, Sie haben richtig gehört, wir feiern ein kleines Jubiläum. Heute geht es aber nicht nur um das Jubiläum, sondern vor allem um aktive ETFs. Sie sind gerade eine sehr gefragte Anlageform. Stefanie, zunächst mal zum Jubiläum. Hättest du gedacht, dass wir mit unserem Podcast so viele Folgen schaffen?
Ehrlich gestanden, hatte ich am Anfang gedacht, dass wir nach 20 Folgen oder so alles gesagt haben. Wir laufen ja nicht den aktuellen Themen hinterher. Wir schauen zwar auf die großen geopolitischen Themen, aber wir versuchen, das Thema Geldanlage ja grundsätzlicher anzupacken. Und deshalb war ich überrascht, dass wir immer wieder neue Themen gefunden haben. Ralf, was war denn dein Lieblingspodcast unter den bislang gesendeten?
Also erstmal finde ich cool, wie ergiebig das Thema Geldanlage ist. Das hast du ja gerade auch schon in Worte gefasst. Und wichtig ist es ja obendrein. Schade finde ich, dass es nicht zum Schulunterricht ab Klasse 5 gehört. Spontan würde ich sagen. Aber zu deiner Frage, es ist die Folge 40, wie man richtig reich werden kann. Und du, Stefanie?
Ja, ich kann mich ein bisschen schlecht entscheiden. Also einer meiner Lieblingspodcasts war relativ am Anfang. Das war die Ausgabe 5. Dort geht es um Finanzplanung. Und das ist für mich ja eins der wichtigsten Themen überhaupt. Was mir auch noch sehr gut in Erinnerung ist, ist die Episode 14. Da ging es um den Wahrheitsgehalt von Börsensprüchen. Das fand ich auch sehr unterhaltsam und auch sehr mit Wahrheit besetzt. Und gut gelungen finde ich auch die Folge 38, also etwas aktueller, wo wir uns zur Aktienrente unterhalten haben. Damals haben wir nämlich die aktuelle politische Diskussion in der Zeit mit den grundsätzlichen Überlegungen zur kapitalmarktorientierten Altersvorsorge verbunden. Das fand ich auch einen sehr gelungenen Podcast. Ralf, diese Folge war eine der meistgehörten Folgen, also zur Aktienrente. Beliebter war eigentlich nur noch die Episode zu Steuern. Hast du dafür eine Erklärung?
Nicht wirklich. Aber in der Schweiz sagt man immer stupid German money, weil die Deutschen mehr Zeit darauf verwenden würden, darüber nachzudenken, wie sie Steuern sparen können, statt sich mit der Geldanlage zu beschäftigen. Aber das ist bestimmt nur ein Gerücht. Stefanie, kommen wir mal zum eigentlichen Thema des Jubiläumspodcasts, zu aktiven ETFs. Was genau versteht man denn unter einem solchen aktiven ETF?
Also ein aktiver ETF ist ein bisschen die Quadratur des Kreises. Eigentlich heißt ETF, also in der Langform Exchange Traded Fund, ja, dass ein Fonds passiv einen Index nachbildet, wie den DAX, den S&P 500, und dass dieser Fonds dann an der Börse gehandelt wird. Durch diese schlichte Nachbildung des Index ist ein ETF sehr kostengünstig. Zumindest kostengünstiger als ein traditioneller Investmentfonds, wo ja ein Fondsmanager darüber entscheidet, welche Wertpapiere gekauft und verkauft werden. Ein aktiver ETF verbindet nun diese beiden Fondsarten. Ein aktives Management oder ein Computer entscheidet, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden. Und dieser aktive ETF ist dann börsengehandelt. Er soll gegenüber der passiven Variante eine Outperformance erzielen. Ralf, wenn du jetzt den aktiven ETF mit einem aktiven Investmentfonds vergleichst, was ist denn da der Unterschied?
Na, fangen wir mal an mit dem ETF. Der ist börsengehandelt. Der Investmentfonds ist das ja nur in Ausnahmefällen. Und diese beiden aktiven Varianten müssen nicht einen Index abbilden, sondern können eine Strategie oder ein Thema abbilden. Also während der ETF in der Regel, der aktive ETF, voll investiert ist, kann der Fonds je nach Anlagegrundsätzen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens in Liquidität halten. Und der aktive ETF optimiert sein passives Pendant wiederum, indem er einzelne Aktien des Index über- oder auch untergewichtet, indem er beispielsweise ESG-Kriterien, also Nachhaltigkeitskriterien einfügt. Stefanie, wann lohnt sich denn dann überhaupt noch ein aktiver Investmentfonds?
Also ein aktiver Investmentfonds bietet Anlagestrategien an, die es nicht als ETF gibt. Er kombiniert zum Beispiel verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Immobilien, Anleihen und Private Equity. Das heißt, es sind auch Anlageklassen, die nicht gehandelt sind. Und das macht ein ETF in aller Regel nicht. Zwar gibt es da auch Multi-Assets-ETF, aber das sind alles ETFs, die auf börsengehandelten Produkten basieren. Außerdem, da sage ich ja auch immer wieder, eignen sich in meinen Augen aktive traditionelle Fonds vor allen Dingen dann, wenn die Märkte hochspezialisiert, kompliziert, noch nicht so entwickelt sind. Immer dann, wenn also ein Fondsmanager gebraucht wird, der sich nach der Aktie oder der Anleihe speziell bewirbt, in Anführungszeichen, sich diese Papiere ganz genau anschaut, weil es weniger öffentliche Informationen dazu gibt. Und letzter Vorteil, die aktiven Fonds reagieren auf Marktentwicklungen, indem sie beispielsweise in Krisenphasen einen großen Teil des Fondsvermögens in Liquidität halten. Aktive Aktien-ETFs versuchen, auch in diesen Phasen voll investiert zu sein. Einen kleinen Teil können sie auch als Bargeld halten. Das heißt, der aktive Investmentfonds ist in besseren Phasen, müsste besser sein als seine Pendants. Ob das immer so gelingt, das können wir ja gleich nochmal diskutieren. Wir haben jetzt nur seit vielen Jahren eben keine bessere Phase, von daher wirkt sich das nicht so stark aus. Ralf, siehst du aktive ETFs eher als Ergänzung oder als Ersatz für klassische aktive Fonds?
Also in meinen Augen sind sie eher eine Ergänzung. Wie du schon gesagt hast, gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte, beispielsweise Stockpicking. Da werden einzelne Aktien gezielt aus dem Index ausgewählt, die besser abschneiden sollen als der Markt. Dann gibt es Faktorstrategien. Da werden Aktien nach bestimmten Merkmalen wie Value, also unterbewertete Aktien, oder Momentum, das sind Aktien mit einem starken Aufwärtstrend, ausgewählt. Und dann gibt es die thematischen Investments. Da konzentriert sich der Fonds auf ein spezielles Thema, etwa erneuerbare Energien oder auch KI, künstliche Intelligenz. Ja, Stefanie, wie hat sich denn der Markt für diese aktiven ETFs in den vergangenen 5 Jahren entwickelt? Kannst du dazu was sagen?
Also weltweit, vor allem in den USA, da kommen ja häufig neue Anlageideen her, sind aktive ETFs stark gewachsen, teilweise zweistellig pro Jahr. In Europa und speziell in Deutschland ist der Markt noch kleiner, aber er wächst ebenfalls, weil immer mehr Anbieter versuchen, Strategien in ETF-Format anzubieten. In Deutschland gibt es im Moment aktuell knapp 300 aktive ETFs. Zum Vergleich, es werden rund 2000 passive ETFs in Deutschland gehandelt. Das wird aber weiter wachsen auf der aktiven Seite. Das liegt auch daran, dass die Wettbewerbssituation sich verschoben hat. Bei den passiven ETFs herrscht ein sehr, sehr starker Wettbewerb und damit sind die Gebühren sehr gering. Das ist ein Vorteil für die Anleger, aber ein Nachteil in Anführungszeichen für die Emittenten, deren Einnahmen natürlich immer weiter fallen dadurch. Und deshalb suchen die Anbieter neue Einnahmequellen. Aktive ETFs werden höher bepreist, weil ja auch da ein höherer Aufwand dahinter ist. Was aktive ETFs auch tun, das finde ich nochmal auf der finanztheoretischen Seite ganz interessant, die können ein systemisches Risiko reduzieren. Wann immer Geld in passive ETFs fließt, wird ja damit ein Index in Anführungszeichen bespart. Und das sorgt vor allen Dingen dafür, dass die großen Aktien an Wert zulegen. Also DAX 40, da sind die 40 großen deutschen Unternehmen drin. Alle anderen, die noch börsengelistet sind, kommen da gar nicht vor. Und dadurch fällt die Wertentwicklung der kleineren Aktien ab. Mit den aktiven ETFs kann man da gezielt gegensteuern, indem man sich gezielt eben auf kleinere oder mittlere Aktien konzentriert, damit dem Anleger einen Mehrwert bietet, aber eben auch den Finanzmarkt insgesamt stabilisiert. Ralf, wenn wir mal auf die Kosten schauen, wie sieht das denn aus im Vergleich zwischen passiven ETFs und aktiven Fonds?
Erstmal möchte ich nochmal betonen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das wird ja auch unter Professionals intensiv diskutiert. Aber jetzt zu deiner Frage. Aktive ETFs sind meist günstiger als klassische aktive Fonds, aber wiederum teurer als passive ETFs. Liegt ja irgendwie in der Natur der Sache. Die Gesamtkostenquote, auch Total Expense Ratio genannt, die liegt gewöhnlich zwischen 0,3% und 0,9% pro Jahr, also bei den aktiven ETF. Und weil diese ETFs an der Börse gehandelt werden, zahlt der Anleger zusätzlich den Spread zwischen Kauf- und Verkaufspreis und eventuell noch eine Ordergebühr. Aber aktive Investmentfonds, die neben einem Ausgabeaufschlag, der liegt zwischen 3% und 6% und eine jährliche Gebühr von 0,5% bis 3%. Also sind vergleichsweise teuer, da geht schon eine Menge Holz weg. Stefanie, wie sieht's denn mit der Transparenz bei den aktiven ETFs aus?
Ein ETF veröffentlicht täglich seine Bestände. Das gilt für aktive und passive. Und damit kann der Händler fair bepreisen. Allerdings muss man das auch ein bisschen einschränken, weil es gibt mittlerweile so semi-transparente Modelle, gerade bei den aktiven ETFs, weil eben nicht jeder seine komplette Strategie offenlegen will. Trotzdem ist es mehr Transparenz als bei einem traditionellen aktiven Investmentfonds. Ein traditioneller Fonds veröffentlicht seinen Vermögensaufbau nur alle halbe Jahre, also deutlich seltener. Ralf, wie können denn aktive ETFs gehandelt werden und wie liquide sind sie?
Aktive ETFs können jederzeit an der Börse gehandelt werden, wenn es denn einen Partner gibt. Das dürfte für große ETFs überhaupt kein Problem sein. Für Nischenprodukte könnte es schon mal eng werden. Und aktive Investmentfonds werden jederzeit von der ausgebenden Fondsgesellschaft zurückgenommen. Das ist schon mal ein gewisser Vorteil. Allerdings gibt es dann nur einen Preis am Tag. Während bei ETFs beispielsweise Stop-Loss-Marken wie bei Aktien gesetzt werden können, ist das wiederum bei aktiven Investmentfonds nicht möglich. Stefanie, wie gut gelingt es aktiven ETFs bisher, ihre Benchmark zu schlagen? Was wissen wir dazu?
Ja, da ist die Datenlage noch relativ dünn, weil viele aktive ETFs ja erst seit wenigen Jahren existieren. Es gibt einzelne Bereiche bei bestimmten Themenfonds, wo Strategien ganz klar den Markt geschlagen haben. Allerdings gibt es auch wiederum andere, wo das nicht der Fall ist, die hinterherhinken. Wissen muss man, dass auch aktive Fondsmanager von traditionellen Fonds nur selten den Markt schlagen. Wenn man über 10 Jahre schaut, dann gibt es vielleicht 20% der Manager, die es schaffen, eine Outperformance inklusive Kosten zu erzielen. Eine Outperformance gegenüber der Benchmark ohne Kosteneinrechnung, das gelingt schon mal, aber man muss natürlich die hohen Kosten, die du zu Recht erwähnt hast, immer mit einbeziehen. Was heißt denn diese Analyse, Ralf, für das Fondsportfolio?
Kurze Nachfrage, Stefanie. Du hast gerade von aktiven Themenfonds gesprochen. Du meintest aktive Themen-ETFs, richtig?
Also, es gibt sowohl aktive ETFs, die in Themen investieren, als auch aktive Fonds. Was ich als Vergleich für die 10 Jahre genannt habe, damit meinte ich aktive Investmentfonds. Bei dem Markt schlagen, da habe ich mich auf Themen-ETFs bezogen. Sorry, wenn das ein bisschen unklar war.
Okay, also, was heißt das fürs Fondsportfolio? Ja, in großen entwickelten Märkten eignen sich für Langfristanlagen vor allem passive ETFs. Und in kleinen spezialisierten Märkten, du hast es vorhin ja schon angedeutet, wo ein Fondsmanager vor Ort recherchieren muss, sind aktive Investmentfonds die beste Wahl. Sehe ich ganz genauso. Aktive ETFs eignen sich überall da, wo durch einen Eingriff des Fondsmanagers oder auch des Computers ein systemisches Risiko sich verringern lässt. Also insofern schon auch unterschiedliche Einsatzgebiete. Stefanie, wie siehst du, ja, hast du dazu eine andere Position oder?
Ja, da sind wir uns mal wieder fast einig. Also bei passiven ETFs und aktiven Investmentfonds stimme ich dir voll zu. Bei aktiven Investmentfonds würde ich noch ergänzen, diese für Multi-Asset-Anlagen einzusetzen, weil sie eben die Breite der Produkte nutzen können. Aktive ETFs, das haben wir vorhin auch schon mal kurz angedeutet, können in der Tat gewisse Risiken begrenzen. Wie du ja weißt, haben DJE und DWS vor ein paar Monaten einen aktiven ETF für US-Aktien aufgelegt. Und dieser investiert eben nicht in alle US-Aktien, sondern nur in die 50 besten. Dafür gibt es gewisse Kategorien oder Kriterien, wie die ausgesucht werden. Und diese 50 Aktien, das ist gerade, wenn man auf den US-Markt schaut, besonders wichtig, müssen keine Tech-Aktien sein. Also gerade wenn man sonst in den US-Markt investiert, dann landet man in aller Regel in einem Übergewicht in Tech-Aktien. Und das versucht dieser Fonds zu reduzieren. Und das, finde ich, ist ein guter Ansatz. Ralf, welche Risiken sind denn speziell mit den aktiven ETFs verbunden?
Ja, anders als ein passiver ETF, der ja oft hunderte Titel hält, haben aktive ETFs manchmal nur 30 oder 40 Positionen. Also es ist schon deutlich verringerte Anlage und oder Anlageposition.
Anlageuniversum,
ja, das ist genau der Punkt, den ich oder das der Begriff, den ich gesucht habe. ein aktiver ETF, der wählt ja gezielt aus und deswegen kann er auf bestimmte Branchen oder Länder konzentriert sein. Das aber erhöht auch wiederum das Risiko, wenn genau dieser Bereich mal schwächelt. Stefanie, was fasziniert dich denn an aktiven ETFs? Du hast das Thema ja aufgebracht.
Ja, ich gebe es zu. Also ich schaue ja sehr stark auf Investmentthemen bei Anlagen, insbesondere bei Neuanlagen. Und deshalb bin ich sehr gespannt darauf, welche Themen die aktiven ETFs aufgreifen werden und in den Markt bringen werden. Natürlich interessiert mich auch, wie ETFs und Fonds dann, also aktive Fonds gegeneinander laufen. Rein theoretisch müssen ja die aktiven Fonds besser abschneiden, weil sie deutlich mehr Manpower in die Aktienauswahl stecken, als es die aktiven ETFs tun können. Aber es kann gut sein, dass durch die technologische Entwicklung, also durch KI zum Beispiel, das in den nächsten Jahren sich auch verschiebt. Deshalb finde ich das ein extrem spannendes Thema. Ralf, besitzt du selber aktive ETFs?
Kurze Antwort, nein, brauche ich nicht. Aber ich sage auch niemals nie. Wie sieht's bei dir aus, Stefanie?
Ich muss zugeben, dass ich auch noch kein aktives ETF habe, aber ich beobachte sehr aktiv die Neuemission. Wie gesagt, die Themen sind für mich sehr entscheidend und ich werde berichten, wenn ich was entdeckt habe, was ich spannend finde. Ralf, wie immer, hast du noch einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen mitgebracht?
Ja, habe ich. Und ich denke, dass dir das als Nachhaltigkeitsfan vielleicht nicht so gefällt. Ich empfehle den Hörern und Hörerinnen diesmal einen ungehebelten Öl-ETC, also Exchange Traded Commodity, den die Kollegen von Fuchs Kapital ausfindig gemacht haben. Das ist sowas wie ein ETF auf Rohstoffe. Warum empfehle ich das? Nun, der Ukraine-Krieg und neue US-Sanktionen gegen Indien verstärken den Preisdruck zusätzlich und auch die Charttechnik deutet auf weitere Anstiege hin. Dafür kann man profitieren. Daraus können Anleger was machen. Stefanie, was empfiehlst du?
Ja, erst einmal, ich weiß, dass für manche Nachhaltigkeit inzwischen fast ein Schimpfwort geworden ist. Trotzdem bleibe ich dabei, dass es nicht nur ein wichtiges politisches, sondern auch ein wichtiges Anlagethema ist. Aber da können wir ja vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal drüber diskutieren.
Jo.
Heute will ich eigentlich nach Fernost schauen. Der japanische Aktienmarkt, der im Frühjahr einen deutlichen Rückschlag verzeichnen musste, steigt seitdem. Deshalb empfehle ich einen Blick auf japanische Aktien. In Japan ist es so, dass die Löhne im Moment so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr steigen. Und das wirkt sich direkt auf den Konsum im Land aus. Außerdem sind die Zölle aus den USA bereits in den Aktienkursen eingepreist. Und zudem drängt die Tokyota-Börse die Unternehmen auf Effizienzsteigerung. Deshalb halte ich ein Investment in den breiten Nikkei 225 für geeignet. Da gibt es unter anderem bei Xtrackers oder iShares voll replizierende ETFs.
Spannend. Aber das war dann auch schon der 50. Geldtipp-Podcast. Beim nächsten Mal geht es dann um Finanzbildung für Kinder und Jugendliche. Etwas anderes Thema. Bis dahin schauen Sie gerne einmal bei fuchsbriefe.de oder springerprofessional.de vorbei. Für heute jedenfalls verabschieden sich Ralf der Fuchs und
Stefanie das Pferdchen.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.